Ja, wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich natürlich, dass es heute für mich wieder die Möglichkeit gibt, dass ich hier predigen darf. Es ist natürlich die Frage, warum, also ich glaube, ich bin sogar gefragt worden gestern, warum ich überhaupt hier predigen könnte. Ich glaube, es gibt gar keinen Grund. Also Gründe gibt es wahrscheinlich keine. Trotzdem freue ich mich, da zu sein und ich denke, warum ich gerne predige, das kann ich auch sagen. Ich predige gerne, weil ich eigentlich Jesus lieb habe und das ist schon sehr lange und dann manchmal erzähle ich auch gern davon. Das möchte ich auch heute machen. Wir haben ein Thema Licht sein und ich will gar nicht mit diesem Thema anfangen, sondern als ich mir überlegt habe, den Text, den wir gleich auch zusammen lesen wollen, genauer anzugucken, da ist mir klar geworden, dass die Bibel ein Berufungsbuch ist. Die ganze Bibel ist voll von Geschichten, bei denen Jesus Menschen beruft. Und es sind viele Menschen, die alle hören sich direkt bei ihrem eigenen Namen gerufen. Und irgendwie hören sie von Gott her oder vielleicht ist es vielen gar nicht klar, wer sie ruft. Ich rufe dich und dann meistens geh in meinen Namen und häufig noch die Frage, bist du bereit? Also wir können denken an Abraham, Mose, wir hatten das gehört, brennender Dornbusch, die Miriam, die Schwester von Mose, Elia. Ich musste an Jesaja denken, großen Propheten, den wir jetzt genau in der Weihnachtszeit so häufig lesen. Dann Jeremia, dann natürlich Paulus, seine Bekehrungsgeschichte vor Damaskus ist wahrscheinlich allen irgendwie vertraut, die irgendwann mal in der Bibel gelesen haben. Und dann die Jünger. Und wenn wir an die Jünger denken, dann stellen wir fest, Matthäus berichtet uns, dass Jesus kurz nachdem er angefangen hat zu predigen, in der Gegend von Nazareth, und hat er seine Jünger berufen. Und das Erstaunliche ist, die Jünger sind ihm alle direkt nachgefolgt, hat sie angesprochen, die gehen mit ihm und ich glaube, das wäre eine eigene Predigt wert, darüber zu predigen, über diese Berufung. Und nun ist es so, nachdem er diese Jünger berufen hatte, ihre Nachfolge, da macht Matthäus in seinem Evangelium was ganz Interessantes. Er beginnt damit, dass die Bergpredigt kommt. Da kommen die Glückseligpreisungen derjenigen Menschen, die mit Jesus ihren Weg gehen, die mit ihm leben, die von ihm berufen worden sind. Und viele nennen die Bergpredigt natürlich auch die Magna Carta des kommenden Reiches Gottes. Und kurz nach dieser Bergpredigt kommt der Text, den Klaus bei uns heute ausgesucht hatte. Und ich möchte den Text jetzt kurz verlesen und da würde ich noch gern bitten, so aufzustehen, einfach damit wir auch einfach die Ehrfurcht hier auch vor diesem Wort bekunden. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es den allen, die im Hause sind. Also, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen. Vielen Dank. Gut, also Licht sein, predigt ich eigentlich schon aus, weil hier steht einfach, ihr seid das Licht der Welt. Und damit könnte man einfach aufhören. Ich könnte jetzt einfach sagen, ich könnte einfach Gott Danke sagen dafür, dass er mir sagt, du bist Licht der Welt. Aber natürlich wollen wir es einfach damit nicht belassen, sondern wollen einfach gucken, was uns das zu sagen hat. Das Erste, was ich fragen will, ist Folgendes. Ich hatte gesagt, die Bibel ist ein Berufungsbuch. Und die große Frage, die sich uns stellt, oder die sich mir stellt, die sich Ihnen stellt, kennen Sie Ihre Berufung? Wissen Sie, zu was Gott Sie berufen hat? Und dann geht es sogar noch weiter. Also wenn man das, diese Stichworte in der Zeitalter von Google, gibt man das einfach ein und dann sagt Sinn des Lebens oder Berufung. Dann gibt es seitenweise, also tausende von Seiten gibt es zu Sinn des Lebens und Berufung. Und die Frage ist, ob wir diesen Sinn kennen. Wozu gibt es mich? Was soll ich machen? Und interessant ist, dass Jesus am Anfang, oder Matthäus zumindest uns das so darstellt, dass Jesus ganz am Anfang der Geschichte mit seinen Jüngern, den Weg, den er mit seinen Jüngern geht, ihnen diese Frage beantwortet. Jesus wählt seine Jünger aus und kaum hat er sie ausgewählt, teilt er ihnen den Grund mit, warum sie berufen wurden. Unser Text sagt uns ganz klar, und jedem von uns, die wir alle, die wir Jesus kennengelernt haben, die wir seine Jünger sind, die ihn erfahren haben, die wissen, was er uns bedeutet. Es gibt für jeden von uns eine Berufung, es gibt eine Platzanweisung, es gibt einen Dienst, der unser Leben umfassen soll. Freizeit, Beruf, Jugend und natürlich auch den Ruhestand. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Davor sagt er noch den Text, und wir wollen heute darüber nicht reden, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Wenn wir also gefragt werden, oder wenn sich jemand fragt, wozu lebe ich, dann ist die Antwort eigentlich für einen Christen eine sehr einfache. Einfach, damit ich das Licht scheinen lasse. Und das sieht häufig ganz schlicht aus. Man kann sich fragen, was ist aber, wenn ich krank bin und im Bett liege? Auch da ist die ganz selbe Antwort, damit ich das Licht scheinen lasse. Das bleibt auch ein Lebenssinn, wenn man behindert ist. Das bleibt auch ein Lebenssinn, wenn man im Gefängnis sitzt. Dass ich das Licht scheinen lasse, damit die Menschen am Ende den Vater im Himmel preisen über den guten Werken. Es wird sofort klar, wenn hier steht, damit die Menschen unseren Vater im Himmel preisen, dass es nicht darum geht, beim Lebenssinn, um unser ganz persönliches kleines Seelenheil, darum, Jesus kennenzulernen und dann mit ihm ganz schön friedevoll und nett und weihnachtlich dem Himmel entgegenzusegeln. Nein, es geht wirklich darum, Licht leuchten zu lassen. Es geht darum, dass Gott einen Auftrag für uns hat. Und Jesus hat selbst dieses sehr gut zusammengefasst, und Johannes berichtet uns dieses in Johannes 15, Vers 16. Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, auf das so ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Also das war jetzt die Einleitung. Es ist so, jeder von uns hat einen Auftrag, jeder hat einen Sinn, auch wenn wir ihn selbst vielleicht gar nicht erkennen. Trotzdem hat Gott ganz klar gesagt, du bist das Licht der Welt. Okay, in Wirklichkeit können wir das aber natürlich nicht glauben. Wenn ich mich selbst frage, ich soll das Licht der Welt sein? Ja, wer bin ich schon? Ich als Licht der Welt, völlig vermessen. Heute gibt es ganz andere Lichter, und wenn ich Jugendliche frage oder meine Kids, ich habe gestern kurz gefragt, was würdet ihr sagen? Und dann ist mir gesagt worden, Emma Thompson, Brad Pitt, Angelina Jolies, die Channing Tatums, Ronaldos, Messis und dann vielleicht in der Wissenschaft, in Newtons, Einsteins, Darwins. Und die meisten in der aktuellen Zeit, die würden sagen, na, das sind doch die Obamas, Merkels, Putins, Li Keqiangs dieser Welt. Vielleicht sogar, und das ist ganz schlimm, die Kim Jong-ils oder Assads. Und wenn wir die nicht betrachten wollen und denken, die haben vielleicht doch nicht so viel zu sagen, dann sind es natürlich inzwischen die Googles, Facebooks und die Amazons. Und die alle scheinen uns Christen gar nicht zu brauchen. Brauchen uns nicht. Wer interessiert sich schon für uns? Wenn wir von unserem Glauben reden, wenn ich von meinem Glauben rede, dann werde ich häufig belächelt. Gut, natürlich, hier in Rheinbach, da ist das alles ganz anders. Wissen Sie, wir sitzen hier, wir feiern heute, und ich muss einfach sagen, es ist einfach toll, den Lobpreis zu hören heute Morgen, den Chor, strahlende Gesichter zu diesem Geburtstagsfest oder Geburtstagslied. Und wenn wir hier manchmal erleben, dass uns der Bürgermeister im Gottesdienst besucht und dass wir als FEG doch ganz gut wahrgenommen
ganz gut wahrgenommen werden in der Stadt und durch die Stadt auch schon einiges an Unterstützung, glaube ich, erfahren haben, dann kann man sich sehr gut vorstellen, dass es genauso ist, wie es in Offenbarung 1, natürlich Vers 20 von diesen Gemeinden in Kleinasien heißt, dass sie Leuchter wären in der Hand Gottes. Also dass diese Gemeinde ein Leuchter in der Hand Gottes ist, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dafür bin ich auch unglaublich dankbar. Wenn ich dann aber mir die Frage stelle, wie sieht es mit mir selber aus, mit mir selbst, mit mir persönlich, mit was soll ich einen Eindruck machen, dann sieht es ganz anders aus. Weil wie soll ich leuchten? Und ich glaube, diese Frage haben sich schon viele von uns gestellt, als sie den Vers gelesen hatten. Gut, wie war das bei den Jüngern? Hat es da besser ausgesehen? Und ganz interessant ist, ich glaube, für die Jünger war das sogar noch schlimmer. Weil im Judentum war es einfach so, da wurden zu der Zeit von Jesus und auch später noch durch die ganzen Jahrhunderte, wurden die berühmtesten und herausragendsten Rabbinen, wurden als Neher Olam, das Licht der Welt, bezeichnet. Und deshalb, wenn Jesus sich als Licht der Welt bezeichnet, dann stellt er sich sicherlich auch in diese Tradition. Aber wer waren die Jünger, die von Jesus berufen worden waren? Und zu diesem Zeitpunkt, als diese Sätze geredet werden, an diesem Berg stehen, Glückseligpreisungen hören und dann hören sie, ihr sei das Licht der Welt. Es waren doch in Wirklichkeit, das müssen wir einfach zugeben, es waren doch Schwache, und ich will den Jüngern jetzt nicht zu nahe treten, aber es waren doch schwache, ungebildete Leute, die keinerlei politischen Einfluss hatten. Und in der Predigt von Winfried Schäffbuch hat er gesagt, selbst Pilatus hatte damals, als er Jesus gefangen hatte und ihn gekreuzigt hatte, hat er es nicht für notwendig gehalten, sich um diese paar Jünger zu kümmern. Was sollen die Jünger? Mit Jesus ist alles weg. Die Jünger waren unbedeutend. Auch der Hohepriester hat gesagt, okay, mit dem Fall der Kreuzigung sind die Jünger abgehakt. Die Jünger spielten keine Rolle. Und auch nach Ostern hat es noch einige Zeit und ein ganzes Pfingstfest und Bekehrungen am Pfingstfest gebraucht, bis die fromme Gesellschaft von Jerusalem tatsächlich die Jünger überhaupt zur Kenntnis nahm. Und trotzdem hat sie danach immer noch und im Judentum die ganze Zeit die jungen Christen mit Verachtung gestraft. Einfach gesagt, unbedeutend. Was sollen die schon? Wenn wir dann weitergehen und uns fragen, was hat die römische Weltmacht sich um das Christentum gekümmert? Gut, Paulus ist durchs römische Reich gereist. Immer wieder ist er von irgendjemand angeklagt worden, saß häufig im Gefängnis, die meiste Zeit vielleicht sogar, wurde zu Unrecht verurteilt. Aber hat es das römische Reich, hat es Nero gestört, dass sowas passiert ist? Nur am Rande. Weil sie den Kaiser nicht anbeten wollten, wurden Christen in Rom den Tieren zum Fraß vorgeworfen. Und die übrig gebliebenen haben sich am Ende in den Katakomben versteckt. Sie waren zur Bedeutungslosigkeit heruntergewürdigt. Und da, auf diesem Hintergrund, steht dieser Vers, ihr seid das Licht der Welt. Komisch. Das große Rom hat trotz dieser Christen in den Katakomben seine Feste gefeiert. Rom hat Politik gemacht. Die Weltherrschaft wurde gefestigt. Pläne wurden gemacht. Dort war Geisteskultur und die damalige Wissenschaft war dort zu Hause. Und genauso ist es heute. Bei den Obamas, Putins, Merkels dieser Welt wird Weltpolitik gemacht, da werden die Pläne geschmiedet. Da wird scheinbar über diese kleinen Lichter einfach hinweggegangen. Da wird das einfach entschieden. Warum erzähle ich das von den Katakomben und von diesen ersten Christen? Weil das, was die Christen in den Katakomben lebten, einfach lebten, die haben nur gelebt als Christen, das hat das Römerreich überdauert. Und deshalb sind wir heute Morgen hier. 2000 Jahre später. In den Katakomben in Neapel wurde die Inschrift gefunden, Lux in tenebris lucet, das Licht leuchtet in der Finsternis. Der Wahlspruch der Menschen in den Katakomben war, das Licht leuchtet in der Finsternis. Und ich wünsche, dass das auch unser Wahlspruch ist. Ich hoffe, wir merken daran, es ist überhaupt nicht wichtig, ob wir auf dem einflussreichen Posten stehen, ob uns die Leute zujubeln, ob wir Anerkennung, Geltung, Macht haben, ob wir Einfluss haben oder nicht. Wichtig ist nur, dass dieses Licht, dieses Geheimnis Gottes scheint. In Rom war es nur wichtig, dass die Christen in dem zerbrechenden Römerreich bereits das lebten, was danach die Jahrhunderte überdauert hat. Lux in tenebris lucet, das Licht leuchtet in der Finsternis. Jesus macht uns in unseren Versen, die wir gelesen haben, wunderbar klar. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Darin liegt zunächst für jeden, der als Licht in dieser Welt, als kleines Licht in dieser Welt liegt, erlebt, ein ganz wichtiger Trost. Der Trost ist, wir müssen nicht krampfhaft nach Wegen suchen, um das Licht Gottes in die Welt zu bringen. Es wirkt durch sich selbst und überwindet durch seine eigene Macht die dunklen Dinge, die Gottvergessenheit, die Blindheit, die uns Menschen nur an uns selbst denken lässt. Wo immer Menschen konsequent Gott nachfolgen und nach seinen Maßstäben leben, kann das auf Dauer, ähnlich wie damals im Römischen Reich, weder übersehen noch missverstanden werden. Wichtig ist nur, dass wir unser Licht richtig leuchten lassen. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Jetzt heißt es trotzdem, lass dein Licht leuchten. Wenn Jesus sagt, dass wir das Licht der Welt sind, was meint er denn damit? Was ist unser Licht? Ist es unser Verstand, unsere Klugheit, vielleicht das hübsche Gesicht, das ich sicherlich nicht habe? Es gibt so viele Christen, die sagen, ich möchte durch meinen Lebenswandel überzeugen. Und ich bin auch immer in der Versuchung, dass ich denke, ja, Reinhard, leb ordentlich und dann werden die Menschen Gott sehen. Aber wenn ich ehrlich bin, muss ich gestehen, das funktioniert bei mir persönlich immer nur sporadisch. Und meistens nur dann, wenn es nicht wirklich darauf ankommt. Und wenn Sie wissen wollen, wie gut es bei mir funktioniert, dann fragen Sie einfach meine Familie, dann fragen Sie meine Doktoranden und so weiter, wie ich so bin, und dann werden Sie alles sagen, was mit mir los ist. Wenn Sie aber die Bibel kennen, dann wissen Sie, und wir haben hier in dieser Predigtreihe schon darüber gesprochen, in Wirklichkeit gibt es nur ein Licht. Und das ist das Licht aus der Höhe, das ist unser Herr Jesus Christus. Zu Weihnachten lesen wir Stellen aus den Propheten, meist aus Jesaja. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Oder aus Jesaja 9, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Und das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Über denen, die da wohnen, in finsterem Lande scheint es helle. Uns ist ein Kind geboren. Oder wie Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, sagt in Lukas 1, 78, uns ist erschienen der Aufgang aus der Höhe wie der strahlend helle Morgen, wenn die Sonne aufgeht. Und schließlich, wie Jesus von sich selbst sagt, ich bin das Licht der Welt. Theo Lehmann, der berühmte Evangelist aus der ehemaligen DDR, sagt in einer Predigt zu Matthäus 5, 14 oder fragt in einer Predigt zu Matthäus 5, 14, und das hat mich sehr angesprochen, fragt er, bist du schon Licht oder bist du noch eine Kerze? Und er sagt, die meisten sehen aus, als ob sie so eine Kerze wären. Und wenn man so eine Kerze ist, dann ist man natürlich da, da gibt es ein Docht, da gibt es Wachs, da gibt es alles. Aber was fehlt? Natürlich, was fehlt? Da fehlt das Feuer. Da braucht man zunächst das Feuer. Und die schöne Sache ist, und das hat auch der Theo Lehmann einfach schöner gesagt, als ich sagen kann, es muss das Feuer des Heiligen Geistes dazukommen, damit unsere Kerze entzündet wird, dass durch uns das helle Licht von Jesus in der Welt scheint. Paulus hat genau diesen Punkt in Römer 8 und 1. Korinther 3 sehr eindrücklich beschrieben und schreibt, Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Dort, wo der Heilige Geist im Leben von Menschen wirkt, wird es plötzlich hell. Dort finden Menschen plötzlich ihren Weg, bekommen Trauernde Ewigkeitshoffnung, werden Kranke ermutigt und Menschen können mit ihrem Zweifel umgehen und beginnen zu glauben. Menschen, die über die Sinnlosigkeit ihres Lebens klagen, können wieder gewiss gehen, weil sie Menschen begegnen, durch die dieses Licht weitergegeben wird. Und ich kann es einfach berichten. Ich bin schon vielen Menschen begegnet. Bei denen habe ich genau dieses gemerkt. Das sind Menschen, die waren teilweise vielleicht gar nicht so gebildet. Und ich erinnere mich an eine Sache, die muss ich einfach weitergeben. Ich war auf einer Jugendfreizeit, das ist jetzt schon natürlich viele Jahre her, wenn man mich sieht, weiß man, es muss lange her sein. Und da war ein Gärtner und er war ein toller Sportler, aber irgendwann hat er gepredigt. Und ich habe gedacht, was hat man da zu erwarten? Weil das, was er sonst so gesagt hat, das war halt nicht so das, was ich erwartet hatte auf dieser Jugendfreizeit. Und dann hat er gepredigt über Hebräer 12, dass wir unsere Hände nicht sinken lassen sollen und dass wir unsere wankenden Knie festmachen sollen und die Sünde ablegen. Und ich kann Ihnen sagen, mich hat keine Predigt jemals so angesprochen wie die Predigt. Ich habe ganz genau gewusst, er redet direkt zu mir. Und das war ganz komisch. Er hat keine großen Worte gefunden, gar nichts. Er hat einfach diese Sätze gesagt und ich habe gespürt, ja, Jesus redet zu mir. Und vielleicht kennen Sie das. Es gibt Situationen, da hört man Worte oder man liest in der Bibel und plötzlich weiß man, hier wird Wahrheit gesagt. Und wenn Sie das erfahren haben, dann sage ich Ihnen, dann wissen Sie, jetzt hat der Geist Gottes zu mir geredet. Und ganz ähnlich war es, wir waren im Herbst im Urlaub. Und meine Frau hatte in Österreich irgendeine Gemeinde aufgetan, zu der wir sonntags in Gottesdienst gehen können. Und da hat ein gewisser Hannes gepredigt. Und gut, Hannes, das ist eben so ein österreichischer Name. Und ich habe gedacht, kommt jetzt irgendjemand ins große Gemeinde und läuft gut in Dornbirn und so. Also normalerweise in Österreich ganz schwierig mit den Gemeinden. Aber da läuft sehr gut die Gemeinde. Und da habe ich gedacht, jetzt bin ich gespannt, wer da als Pastor hier auf die Bühne kommt. Und dann kommt da ein kleiner Jüngling hoch. Ich habe zuerst gedacht, der will jetzt noch irgendwas wegräumen. Und dann hat er angefangen zu predigen. Und da waren sehr viele junge Menschen da, ICF und viel Musik und so, aber als er gepredigt hat, hätte man die Stecknadel fallen hören. Und hinterher hatte ich mich, also Anne-Sophie ist jetzt nicht da, mit meiner anderen Tochter mich unterhalten darüber und warum das so war, wie es war. Und da habe ich gesagt, das ist genau das, wenn der Geist Gottes redet, dann ist einfach so. Und dann ist völlig egal, wer da vorne steht und dann ist egal, was er für Worte macht, dann spüren wir, dass Wahrheit gesprochen wird. Und das hatte ich da so deutlich erlebt. Also ich habe hinterher erfahren, dass er Johannes Schmidt heißt, dass er ein Deutscher ist, der als Missionar in Österreich arbeitet und da wirklich eine tolle Arbeit macht. Und er wollte eigentlich, er hat auch erzählt in der Predigt, er wollte gar nicht Missionar werden. Aber er war auf einer Freizeit in Kroatien mit irgendeiner anderen Organisation und da ist der Prediger krank geworden und dann haben sie ihn gefragt, ob er das übernehmen könnte. Und dann am ersten Abend sind ein paar Leute gekommen, am zweiten Abend war alles voll und dann haben sie gesagt, ob er das noch zu Ende machen könnte. Und dann ist er einfach Missionar geworden. Gut, okay, jetzt habe ich das gesagt, also das ganz einfache, schlichte Worte hoffentlich, aber ich hoffe, Sie verstehen, was ich sagen wollte. Und jetzt müssen wir uns aber trotzdem die Frage stellen, warum ist dann unser Licht manchmal so schwach? Und eine erste Antwort finden wir bei Paulus zum Beispiel in Epheser 5, Vers 8. Wandelt wie die Kinder des Lichts, die Frucht des Geistes ist allerlei Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, strafet sie vielmehr. Paulus sagt das ganz klar. Geist Gottes wird nur dort wohnen, wo keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, wie er das bezeichnet, besteht. Adventszeit ist Bußzeit. Zeit, in der man aufräumt, in der man vielleicht sogar schon Bilanz zieht übers Jahr. Die Frage ist, bei Advent, wenn Jesus kommt, lassen wir unser Leben neu werden. Wenn es Dinge in unserem Leben gibt, die nicht in Ordnung sind, können wir für Christus nicht leuchten. Wir sind Lichter, ganz sicher. Der Geist Gottes wohnt in uns. Aber unsere Kerze muss gereinigt werden. Solange wir das Licht unseres Geistes mit unserem eigenen Dreck zuschütten, wird es in unserem Leben dunkel bleiben. Ohne regelmäßige Reinigung, denke ich, können wir unsere Berufung, Licht für die Welt zu sein, nicht erfüllen. Eine zweite Antwort darauf, warum unser Licht häufig so schwach leuchtet, ist natürlich die, die Jesus hier aufgreift. Jesus sagt, ihr stellt euer Licht zu gern unter den Scheffel. Fallen wir als Christen wirklich noch auf oder passen wir uns unserer Umwelt an und gegebenenfalls unsere Werte auf? Hier möchte ich auch nochmal eine Geschichte von Theo Lehmann erzählen, die mich selbst besonders angesprochen hat. Er hat die Geschichte eines Mannes erzählt, der sein Licht unter den Scheffel gestellt hat. Als er jung war, der Mann, nahm er sich vor, immer ehrlich zu sein und eine feste eigene Meinung zu haben. Also es ist eine wahre Geschichte. Also nach der Schule kam er in einen Betrieb, wo er Unregelmäßigkeiten der Betriebsleitung aufdeckte und stand damit vor der Frage, ob er diese öffentlich macht und seinen Arbeitsplatz verliert oder ob er die Sache einfach auf sich beruhen lässt und weitermacht. Er hat sich dafür entschieden, sein Gewissen damit zu trösten, dass man eben einen Umweg machen und zunächst so weit aufsteigen sollte, bis man selbst bestimmen und dann solchem Treiben und Vorhaben ein Ende setzen kann. Daher biss er die Zähne zusammen, machte weiter, er schwor alles zu ertragen, er lobte, was zu tadeln war, wenn es sein musste, redete er Dummköpfe nach dem Mund, dabei wurde er zunächst Leiter der Werkhalle und stieg auch darüber hinaus in der Hierarchie immer weiter auf. Wenn es Probleme mit seinem Gewissen gab, so schwieg er. Und jetzt kommt, was mich sehr angesprochen hat und wo ich mich auch selbst betroffen gefühlt habe von Theo Lehmann. Theo Lehmann schreibt hier an dieser Stelle, dabei ist Schweigen die bequemste Form der Lüge. Es räumt einem das schlaue Recht ein, die eigene Meinung zu bewahren und irgendwann einmal zu sagen. Aber nicht gerade jetzt. Als Leiter der Werkhalle, später als Chefingenieur bei der Verteidigung seiner Doktorarbeit, immer, sagte der junge Mann, war es zu früh, etwas zu sagen. Jedes Mal war es zu früh und am Ende, und deshalb berichtet Theo Lehmann dieses, am Ende steht er am Ende seines Lebens und fragt, wozu, was hatte er erreicht? Je höher er stieg, je weniger war er selbst. Und am Ende seines Lebens blickt er vollkommen entsetzt auf die zahlreichen vertanen Chancen, er selbst zu sein, wie Gott ihn haben wollte, zurück. Und so ist es häufig. Und insbesondere, ich spüre das auch, wenn ich mit jüngeren Leuten rede. Man sagt, jetzt mache ich erstmal mein Abitur, jetzt mache ich mein Studium, jetzt brauche ich erstmal eine gesicherte Position im Beruf, vielleicht auch in der Gemeinde. Und wenn ich einmal die richtige Position habe, dann gebe ich mich als Christ zu erkennen. Und ich muss sagen, ich habe oft auch so gedacht. Und dann, wenn ich diese Position habe, dann kann ich was ändern. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe eine gute Position und ich kann nichts ändern. Das ist das nicht, um was es geht. Man ändert nicht damit, dass man denkt, man könnte was ändern, was sagen, sondern man ändert nur dadurch, dass man anders ist. Und zwar von vorne weg. Eine eigene Meinung zu haben, genügt nicht, man muss diese Meinung auch leben. Und das ist genau der Punkt, warum ich denke, dass unser Text, ihr seid das Licht der Welt, eine unglaubliche Ermutigung ist. Gott hat uns gesagt, es kommt nicht auf diese Stellung an. Die Stellung, die ihr braucht, um Licht zu sein, die habt ihr schon, weil ich euch berufen habe. Ich denke, zu erkennen, dass die Berufung Gottes uns in eine Stellung versetzt, dass wir anderen was zu sagen haben, das ist wirklich wichtig. Wenn Sie nur dieses eine heute Morgen mitnehmen aus dieser von diesem Text und aus dieser Predigt, dass Gott sie in eine Stellung gebracht hat, dass sie wirklich Licht sein können, dass sie was zu sagen haben. Ich denke, dann reicht es, was ich sagen wollte heute Morgen. Es ist völlig egal, ob wir ein großes oder ein kleines Licht sind. Jesus sagt, ich sende euch, ihr sollt etwas ausstrahlen, was andere jederzeit sehen können. Und so sieht ein Leben als Christ aus. So lebt ein Christ. So ist ein Leben gut. Sag nie, dass es in deinen jetzigen Verhältnissen nicht geht. Ihre jetzige Position und ihre Verhältnisse sind genau der Leuchter oder die Position, auf die Gott sie als Licht gestellt hat. Und damit sind wir bei dem dritten Punkt, den ich noch machen will. Und ich glaube, ich habe noch die 5 Minuten. Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, wirklich 30 Minuten, das maximal. Und ich denke, ich schaffe das. Lampen werden im Dunkeln gebraucht. Lampen sind wichtig im Keller. Dort ist für mich am allerwichtigsten, dass dort bei uns Licht ist, wenn ich in den Keller gehen möchte. Aber im Keller ist es häufig nicht schön. Das ist das Unangenehme. Wir können die Verhältnisse und Positionen, an die Gott uns hinstellt, häufig nicht aussuchen. Das Einzige, was wir können, ist zu entscheiden, ob wir strahlen wollen oder nicht. Wenn wir die Bedeutung unserer Berufung richtig erkannt haben, können wir loslegen. Wir wissen, was zu tun ist. Und das merken Menschen, die ihre Berufung erkennen. Und ich will hier nur ganz wenige Beispiele aus der Bibel nehmen. Und das Gute ist, wenn man Beispiele aus der Bibel bringt, dann kann man 1, 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 nehmen. Und ich werde mich jetzt auf 2 beschränken. Da ist eine hebräische Sklavin bei dem Feldhauptmann des Königs von Syrien. Sie können die Geschichte einfach nachlesen. Sie ist unter Umständen dorthin gekommen, die man niemand wünscht. Ähnlich wie heute Menschen, die auf der Flucht sind. Aber was ist sie für ein Licht? Dieser Feldhauptmann Naeman erkrankt an Aussatz und ist völlig verzweifelt. Sein Haushalt und seine Familie sind am Untergehen. Und das Licht der damals wahrscheinlich noch minderjährigen Sklavin leuchtet aber plötzlich auf und sie sagt zu Naeman, er solle doch zu Elisa nach Israel ziehen. Und dieser Mann, der verzweifelte Mann, der am Rande des Todes steht mit dem Aussatz, der zieht tatsächlich nach Israel, begegnet dort Elisa, der ihn wieder wegschickt, da können Sie ganz Geschichte lesen, und bekehrt sich am Ende. Was für ein Licht war sie? Auch im Haus des Kaisers zu Rom, und da waren wir schon, lebten Christen. Also Paulus schreibt, wir grüßen euch aus des Kaisers Hause. Sie wussten, was es heißt, als Lichter zu leuchten. Manchmal hat es ihnen sogar das Leben gekostet. Auch wir können uns nicht herausreden. Wir können in Schwierigkeiten kommen, wenn wir uns als Christen bekennen. Aber wir müssen umso heller leuchten, je dunkler die Nacht ist. Wir sollen niemals sagen, es kommt auf mein kleines Licht nicht an. Vielen Dank für die Geschichte. Die ungarische Jüdin Hanna Senesch, sie ist 1944 bei dem Versuch, andere Juden in Ungarn zu retten, erschossen worden, schrieb kurz vor ihrem Tod einen Brief, die Dunkelheit der ganzen Welt reicht nicht aus, um ein kleines Licht auszulöschen. Sie hatte gewusst, dass sie ein kleines Licht war, aber wenn wir in unseren Verhältnissen als Licht leuchten, wenn wir als Zeugen leben, so können Menschen gerettet werden, wie damals bei Hanna Senesch. Das ist doch ein unwahrscheinlicher Satz, ihr seid das Licht der Welt. Und gleichzeitig ist es eine unwahrscheinliche Ermutigung, dass wir Licht der Welt sein können. Wenn wir also mit Jesus leben, haben wir keinen Grund, mit irgendwelchen Komplexen durch das Leben zu laufen. Denken Sie immer an die Menschen in den Katakomben. Lux in Tepris lucet. Das Licht scheint in der Finsternis. Mit Christus sind sie das Licht der Welt. Und natürlich ist es jetzt sehr schön und einfach, heute hier in diesem Raum bei dieser Predigt vom Licht Gottes zu erzählen und hier in der Gemeinde mit Ihnen zusammen Lobpreis zu machen und zu erleben, dass diese Gemeinde ein Licht ist. Und da freue ich mich. Aber ist es von Gott nicht eine geniale Idee, dass er Menschen wie Sie und mich in der ganzen Welt verteilt, an unterschiedlichsten Orten und in unterschiedlichsten Umständen, damit dort sein Licht weitergegeben wird. Und ich weiß nicht, wer Auslandsjournal vom ZDF schon gesehen hat, das sieht einfach toll aus, wenn man sieht, wie die Lichter auf der Welt angehen, wenn die Dunkelheit kommt. Überall. Und genau um diese Sache geht es, dass Gott zündet Lichter an, überall auf der Welt. Nicht nur hier in der Gemeinde in Rheinbach, sondern wenn Sie nach Hause gehen, wenn Sie morgen im Arbeitsplatz sind oder wo auch immer. Und zum Beispiel auch, wenn im Krankenhaus, und das hatte ich schon gesagt, hoffnungslosen Mitpatienten vom Licht erzählt wird und wenn wir, wie ich jetzt wieder gelesen habe, hören, dass Gefangene von Kim Jong-il in Korea im Gefängnis von Mitgefangenen von Christus erfahren haben. Vielleicht gibt uns genau dieser Gedanke einen Hinweis darauf, warum der eine oder andere Christ in eine sehr schwere Lebensführung geführt wird. Vielleicht hat Gott in seiner Regie das genau so gewollt. Wenn wir wissen, dass es unsere Berufung ist, Licht der Welt zu sein, so sollten wir uns niemals beschweren, wie finster, dunkel und hoffnungslos die Welt ist, sondern von dem Wunder leben, dass Gott uns gebraucht, genau dort, wo er uns hingestellt hat, ein Licht zu sein. Dazu hat er uns berufen. Amen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir einfach dafür danken, dass wir dich kennen können, dass du dieses Licht der Welt bist. Ich möchte dir dafür danken, dass du dein Licht in uns angezündet hast, dass dein Geist in uns wohnt und dass dieses Licht dann anderen auch scheinen kann. Vater, ich danke dir dafür, dass dein Geist uns Wege zeigt, wo wir nicht mehr weiter wissen, dass dein Geist uns Hoffnung gibt, Orientierung gibt, wo wir keine Auswege sehen, wo wir keinen weiteren Wege sehen. Vater, ich danke dir, dass die Menschen in Katakomben damals in Rom diesen Wahlspruch hatten, dass das Licht in der Finsternis leuchtet. Und ich danke dir für jeden von uns, der als Licht an seinem Platz steht, wo du ihn hingestellt hast. Und ich danke dir, dass wir nicht viel mehr beitragen müssen, als einfach so zu leben, wie du es uns gelehrt hast. Ich möchte dir danken, dass wir trotzdem für Kraft für alle die bitten dürfen, für die es schwer ist in ihrer Situation. Wir denken an die vielen Gefangenen. Wir denken an diejenigen, die unter Verfolgung leiden, die ihre Heimat verlieren. Vater, wir denken an die vielen Kranken und wir bitten dich, sei ihnen nahe, stärke du sie. Und wir bitten dich, dass du auch den verantwortungsvollen Politikern, die wir haben, Weisheit gibst, gute Entscheidungen zu treffen, sich von deinem Licht führen zu lassen. Ich möchte dir auch danken, dass es in Deutschland so viele Menschen gibt, die Verantwortung übernommen haben, die dich kennen. Bitte beschütze und segne sie und schenke ihnen Gelingen. Amen.